ARD. ARD.
Geldwäsche, Scheinfirmen, Steuerbetrug, darüber liest und hört man schon viel. Doch dass für das organisierte Verbrechen Suchtkranke und obdachlose Menschen aus Osteuropa missbraucht werden, als sogenannte Strohleute, das ist kaum bekannt. Das hier ist die Doku, ich bin Johannes Nichelmann. Die mehrfach ausgezeichneten RBB-Reporter Adrian Batocha und Jan Wiese haben einige dieser Strohleute gefunden und mit ihnen gesprochen. In ihrer Fernsehreportage für die ARD zeigen sie erstmals, wie das System der Strohmann-Rekrutierung funktioniert, wer daran verdient und zu welchen kriminellen Zwecken die Strohleute missbraucht werden. Die Autoren Roman Ruthardt und Jan Vollmer haben aus dieser Fernsehreportage eine Audio-Story für Deep Doku produziert.
Guten Tag.
Ich komme aus Berlin.
Sie sind der Geschäftsführer von 13 Unternehmen in Deutschland.
Ernsthaft?
Tomek Z., so nennen wir ihn, lebt im polnischen Legnica, einer Stadt mit rund 100.000 Einwohnern, 4 Autostunden von Berlin entfernt. Als wir an seiner Wohnungstür in dem heruntergekommenen Mehrfamilienhaus klopfen, öffnet er uns mit unbekleidetem Oberkörper die Tür. Er ist sichtlich überrascht. Tomek hat keinen Job. Jahrelang war er alkoholabhängig. Erst seit er starke Herzmedikamente nimmt, ist er trocken, wird er uns später erzählen. Doch Tomek soll Geschäftsführer von 13 Unternehmen in Deutschland sein. So steht es jedenfalls in den Dokumenten, die uns vorliegen und die wir ihm zeigen. Er erkennt seine Unterschrift darauf. An die Orte, an denen diese Unternehmen ansässig sein sollen, kann er sich kaum erinnern.
Ja, ich habe hier sogar eine Unterschrift. Schauen Sie mal. Hier. Schauen Sie mal. Ist das Ihre Unterschrift?
Ja, meine Unterschrift. Irgendwie kann ich das alles gar nicht zuordnen.
Von Legnica aus werden offiziell rund 80 Unternehmen in Deutschland geführt. Von Menschen, die diese Geschäfte weder kennen noch verstehen. Menschen, die für einen groß angelegten Betrug ausgenutzt werden. Strohleute. Wir sind hierher gefahren, um zu verstehen, wer diese Menschen sind und wer hinter diesen Strohleuten steht. Wer besorgt den Kriminellen in Deutschland die Strohleute aus Polen? Wer verdient dabei mit? Wir, das sind mein Kollege Adrian Batocha und ich, Jan Wiese. Wir sind Investigativreporter beim RBB. Vor 2 Jahren hat uns eine Recherche zu illegalen Autorennen von Berlin nach Legnica geführt. Wir haben damals auch Adam S. in der Stadt getroffen, in einer vernachlässigten Wohnung voller leerer Schnapsflaschen. Von hier aus soll er einen Luxusautoverleih in Berlin geleitet haben. Doch auch er wusste davon nichts.
Autos? Ich habe keine Ahnung von Autos.
Damit begann diese Recherche. 2 Jahre später kommen wir jetzt wieder hierher. Dieses Mal mit einer Liste mit 11 weiteren Namen von vermeintlichen polnischen Geschäftsführern, die wir recherchiert haben. Einer von ihnen ist Tomek Z.
Das hier, das sind Unternehmen, die heute noch existieren. Zum Beispiel in Bansko.
Ich weiß gar nicht, wo das liegt. Ist das weit von Berlin entfernt?
In der Nähe von Hamburg. Und die in Hannover?
Oh, hier in Hannover.
In Dresden?
In Dresden, nein, da war ich auch nicht.
Tomek Z. wirkt, als ob er beides nicht recht versteht. Was die Reporter aus Berlin von ihm wollen und was es mit diesen Unternehmen auf sich hat, nach denen wir fragen. Wir zeigen ihm Dokumente der Unternehmen, die er angeblich leitet.
Und das Unternehmen in Kiel?
Dann habe ich wohl ganz Deutschland bereist. Worum geht es denn überhaupt? Ich kann ja gar kein Deutsch sprechen.
Wir suchen weiter in Legnica, fahren zu den Adressen, die wir aus Berlin mitgebracht haben, die uns immer wieder zu ärmlichen Wohnvierteln führen. Viele der Geschäftsführer sind unter den angegebenen Adressen nicht zu finden. Sie sind tot, von der Polizei vermisst gemeldet oder verschwunden. So wie die 40-jährige Agnieszka B., angeblich Geschäftsführerin von 5 Unternehmen in Hamburg, Berlin und Niedersachsen. Ihre Wohnung ist inzwischen ausgebrannt. Wir erfahren von Nachbarn, die nicht aufgezeichnet werden wollen, dass sie stark alkoholabhängig gewesen sei, aggressiv und gewalttätig. Auch ihren Kindern gegenüber. Bis das Jugendamt die Kinder in Obhut nahm. Kurz danach sei sie verschwunden. Wir fahren ins Obdachlosenheim der Stadt. Hier sind wir mit der Leiterin verabredet. Auch sie möchte nicht aufgezeichnet werden. Doch wir erfahren, dass alle unsere vermeintlichen Geschäftsführer hier mal gewohnt oder ihr Mittagessen bekommen haben. Auch Tomek Z. und Agnieszka B. Sie hat hier inzwischen Hausverbot, weil sie mehrfach um sich geschlagen habe. Unsere Vermutung bestätigt sich. Diese Menschen auf unserer Liste sind Strohleute. Sie wurden von jemandem als Geschäftsführer von Firmen eingesetzt, ohne die Geschäfte dieser Firmen zu kennen. Aber wenn es alles Strohleute sind, was sind das für Unternehmen in Deutschland, die sie angeblich leiten?
Hier rechts ist es. Das Ding ist es.
Unsere Recherche führt uns durch die gesamte Bundesrepublik.
Vermögensverwaltung, Immobilienhandel, Trockenbau, Bausanierung. Ein bisschen was zu sanieren gibt's hier.
Manche Adressen wirken so heruntergekommen wie die der Strohleute in der Gnitsa. Andere führen zu Bürogebäuden und unauffälligen Häusern in deutschen Innenstädten. Die Unternehmen umfassen Immobilienhandel, Consulting, Büroservice, Import, Export, Autohandel, internationale See- und Luftfracht, alle möglichen Branchen.
Ja, 1A, genau. Ja, hier war die Frau Geschäftsführerin, die ihre Kinder geschlagen haben soll. Die dann vom Jugendamt weggenommen wurden.
Häufig wechseln die Firmen ihre Geschäftssitze, zum Teil in sehr kurzen Abständen. Von Stadt zu Stadt, von Bundesland zu Bundesland.
Über die Brücke. Hier rechts vielleicht, schau mal, die Ruine.
Bauzäune, bröckender Putz, dunkle Fenster, meterhoher Wildwuchs an der Haustürtreppe. Wir fragen einen Nachbarn, den wir auf der Straße treffen.
Hier soll seit Jahren der Firmensitz von einem Bauunternehmen sein. Haben Sie hier mal ein Bauunternehmen gesehen?
Nee.
So, ein Bauunternehmen braucht ja auch Baumaterialien oder mal ein Büro, irgendwie, nee. Jemand, der eine Rechnung schreibt.
Nee, da habe ich nie einen gesehen.
Bei den Firmensitzen finden wir niemanden. Keine Verantwortlichen, keine Angestellten. Nur Briefkästen, die zum Teil vollgestopft sind und verlassene Büros. Wir suchen auch nach den Geschäftsleuten, denen die Unternehmen früher mal gehört haben. Wie kommen sie an die Strohleute und warum? In Berlin können wir einen deutschen Geschäftsmann treffen, der die Strohleute aus Legnica genutzt hat. Es ist ein ehemaliger CDU-Bezirksabgeordneter in Berlin, der früher für die Finanzverwaltung gearbeitet hat. Er will nicht erkannt werden, seine Antworten fallen knapp aus. Wir haben seine Stimme elektronisch verändert.
Ja, die Geschäfte liefen halt schlecht. Und ich wollte diese Firma einfach loswerden. Ich wollte einen Cut machen.
Und warum dann diese Leute aus Polen?
Das wusste ich doch gar nicht. Ich habe ein paar türkische und arabische Geschäftsfreunde und die haben das vermittelt. Da habe ich ja gar nichts mit zu tun. Dass das jetzt ein Pole ist, ja Gott, war mir egal.
Genaueres zur Vermittlung will er nichts sagen, auch nichts zu den Kosten. Zu allen anderen Fragen hält er sich ebenfalls bedeckt.
Wir würden Ihnen gerne mal was zeigen.
Ja.
Dazu gehört auch das Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung gegen sein Unternehmen, inklusive Durchsuchung der Wohnung und Geschäftsräume. Und genau zum selben Zeitpunkt hat er sein Unternehmen an einen Mann aus Legnica abgegeben. Doch er möchte uns dazu nichts erzählen.
Hallo, grüß Sie.
Von Felix Haug, Fachanwalt für Strafrecht, wollen wir wissen, was Geschäftsleute antreibt, die schlecht laufende Firmen an suchtkranke oder obdachlose Menschen in Osteuropa weitergeben. Was ist Ihr Interesse daran?
Das Interesse daran ist ganz einfach, sich vor strafrechtlichen Risiken zu schützen. Wenn das Unternehmen den Bach runtergeht, dann will man natürlich nicht als Verantwortlicher für das Unternehmen oder der dahinter steht, dafür haften. Und deswegen installiert man jemanden, der vorne steht.
Es geht darum, die Verantwortung sozusagen
abzugeben. Ja, jemanden vorzuschicken, also klassisch wie das Strohmann, Strohpuppe heißt, ja, jemanden zu haben, der im Zweifel für die Konsequenzen gerade stehen muss.
Ob Schulden beim Finanzamt oder bei Geschäftspartnern, Firmenbesitzern, so der Rechtsanwalt, werde vorgemacht, sie könnten ihre maroden Firmen schnell loswerden.
Sie können das tatsächlich ergoogeln, ja, dass da wirklich kommerzielle Anbieter ist vielleicht zu viel gesagt, aber Personen, dieses Geschäftsmodell damit offen werben. Ja.
Im Internet?
Im Internet.
Bestattung GmbH.
Tatsächlich finden wir im Internet zahlreiche Portale, die schnelle Lösungen versprechen. Sie heißen companies24.com oder Company Grave oder Copperberg.
Die Problemlöser.
24 Stunden Übernahme, 48 Stunden Ankauf, 72 Stunden löschen.
Wo ist ein Video?
Das Video zeigt einen gut aussehenden jungen Mann im Business-Outfit.
Mein Name ist Thomas Berg. Ich bin Berater bei der Beratungsgesellschaft Copperberg. Wir sind darauf spezialisiert, Firmen, die in Schwierigkeiten sind, zu helfen.
In dem Video sind mehrere Menschen zu sehen, die in einem hellen Büroraum vor Computerbildschirmen sitzen. Nur es wirkt wie eine Kulisse, als hätte jemand ein Büro für einen Werbespot nachgestellt.
Thomas Berg.
Wer ist Thomas Berg? Wir suchen weiter im Internet, aber unter dem Namen finden wir nichts. Doch das Gesicht des Beraters kommt uns irgendwie bekannt vor. Als wir nur nach diesem Gesicht von Thomas Berg mit einer speziellen Suchmaschine suchen, stellen wir fest, Thomas Berg ist eigentlich Daniel Völz, bekannt aus der RTL-Show Bachelor. Wir kontaktieren ihn über seinen Instagram-Account und treffen uns für ein Gespräch in einem Park.
Daniel?
Ja.
Hey, hallo. Hi. Freut mich, ja.
Den Auftraggeber des Videos, sagt er, hat er nie gesehen.
Als Schauspieler freut man sich natürlich immer wieder, wenn es da einen Auftrag gibt. Und da kam es also wie jeder andere Dreh halt auch, wo es dann heißt, du, wir brauchen dich für das, du spielst jetzt den und den, wie sieht es denn damit aus? Tja, und so bin ich zu Thomas Berg geworden für den Tag.
Okay, und die Räume da, waren das die Firmenräume, die echten?
Nee, die Räume, das war so ein Eventsaal. Und da haben wir da ein Büro aufgebaut. Also auch die Maske und so, das sind alles die Leute, die man da als Büro-Mitarbeiter sieht. Das sind alles halt Team-Crew-Mitglieder quasi, die da simuliert haben.
Es war alles Fake?
Ja.
Wir finden auch den tatsächlichen Sitz der Firma Copperberg im Südwesten Berlins. Dort sieht es allerdings anders aus als in dem gestellten Video mit Daniel Völz alias Thomas Berg. Es ist ein Hof hinter einem Stacheldrahtzaun mit ein paar Holzverschlägen. Unkraut wächst durch die Pflastersteine, Baumaterial stapelt sich hinter einem Flatterband. Der offizielle Geschäftsführer dieser Wirtschaftsberatung ist ein Handwerker. Auf unsere Anfrage meldet er sich nicht. Wir suchen ein weiteres Vermittlungsportal aus dem Internet heraus. Company Grave, die Problemlöser heißt es. Das Portal wirbt mit schnellen Lösungen für in Not geratene Geschäftsleute. Als solche geben wir uns aus und schicken eine Anfrage übers Kontaktformular.
Bin in finanziellen Schwierigkeiten. Okay, absenden.
Noch am selben Tag erhalten wir eine Antwort mit einem Angebot.
Wir übernehmen Ihre GmbH inklusive etwaiger Forderungen. Sie werden umgehend als Geschäftsführer abberufen und entlastet.
Das schreiben Sie uns per E-Mail. Die Portalbetreiber wollen gar nicht wissen, was für finanzielle Schwierigkeiten das sind, bei wem wir vielleicht Schulden haben und wie hoch die sind. Sie schreiben uns weiter.
Alle Anfragen und Korrespondenz mit Finanzamt, Gläubigern und Gerichten übernehmen Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater aus unserem Netzwerk.
Dafür wollen die 14.500 Euro.
Das ist ganz schön viel Geld, Mann.
Wir legen dem Strafverteidiger Felix Haug die Antwort vor.
Ich würde Ihnen das gerne mal zeigen.
Ja, gerne.
Ja. Ist das seriös, was man hier sieht?
Nein. Es ist vor allen Dingen strafbar. Ja, es ist ein massives strafrechtliches Problem, was die Betreiber der Company Grave hier haben.
Und man fragt sich ja, welcher neue Geschäftsführer soll denn das übernehmen?
Also hier kann das natürlich nur ein Strohmann sein.
Ihr Angebot umfasse keinen Strohmann, schreibt uns Company Grave. Auf unsere Anfrage hin antwortet deren Geschäftsführer, dass die Höhe der Forderungen nicht egal sei und dass es sich bei den 14.500 Euro um eine reine Vermittlungsprovision handele. Wir wollen jemanden finden, der seine Firma verkaufen wollte und sich an ein solches Portal gewandt hat, das eine schnelle, unkomplizierte Firmenübergabe ohne finanzielle Verluste verspricht. Wir fahren nach Hessen, in die Kleinstadt Großbiberau und besuchen hier Rolf Weber. Er wollte seine Firma, eine Wirtschaftsberatung, verkaufen. nicht aus Finanznot, sondern aus Altersgründen. Deshalb wandte er sich an ein solches Internetportal.
Dass da irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas im Argen liegt, das habe ich im ersten halben Jahr gemerkt, nachdem alle diese Mahnungen und Schreiben da von Behörden gekommen sind.
Rolf Weber ist ein älterer Herr. Das Einfamilienhaus, in dem er wohnt, ist gut bürgerlich eingerichtet. Im Wohnzimmer steht ein Kamin, daneben die Couch. Der Esstisch, gedeckt mit Multivitaminsaft und Pralinen für die Gäste aus Berlin.
Ich wollte ja die Firma loswerden, wollte keine Bilanzen mehr machen oder irgendwas. Und das war innerhalb von 4 Wochen war das über die Bühne.
Er geht mit uns die Akten dazu durch, die er noch hat. Den Käufer hat er nie gesehen, sagt er. Alles lief übers Internet und per Post.
Notarvertrag und so weiter, Unterschriften, Genehmigungen, was da alles dann mit zusammenhängt.
Darum hat sich der Vermittler gekümmert?
Da hat sich der Vermittler drum gekümmert, ja. Auch um den Notar und um alles.
Nach dem Verkauf, so Weber, häufen sich die Probleme. Wir schauen mit ihm in die Dokumente dazu.
Ja, ich habe 2023 noch einen Gewerbesteuerbescheid bekommen und über 9.000 Euro Gewerbesteuer.
Und das, nachdem die Firma schon längst verkauft war.
Und das ist das, was Sie von der Polizei bekommen haben, ne?
Genau, das ist diese Strafsache. Betrügerisches Erlangen von Kfz.
Betrügerisches Erlangen von Kfz, also Diebstahl. 2 Jahre nach dem Firmenverkauf ermittelt die Berliner Polizei gegen die Wirtschaftsberatung, die noch immer Rolf Webers Namen trägt. Wir haben die neue Adresse von Rolf Webers alter Firma aufgesucht. Sie ist jetzt in Berlin-Neukölln, in der Hermannstraße. Rolf Weber Wirtschaftsberatung GmbH hat jemand ausgedruckt, etwas unsauber ausgeschnitten und mit Tesafilm auf den Briefkasten geklebt. Zwischen 5 anderen Zetteln, die da auch mit Tesafilm aufgeklebt wurden. Der Briefkasten gehört zu einer Autoverleihfirma. World Autovermietung, Vermietung von Pkw, Transporter, Sportwagen, steht auf einem Transparent über der Tür. Nach unseren Recherchen gehört dieser Verleih zum kriminellen Clanmilieu. Der ehemalige Geschäftsführer der Verleihfirma, Adam S. aus Legnica. Der Mann, mit dem wir vor 2 Jahren schon mal in Legnica gesprochen haben, der damals schon nichts über eine Autovermietung wusste. Wer spricht diese Menschen an, damit sie Strohleute werden? Wer sucht sie aus? Wer bringt sie nach Deutschland? Bei unserer Recherche in Legnica stellen wir fest, die Rekrutierung von Strohleuten, sie ist in der Stadt ein offenes Geheimnis.
Pan sobie przypomina? Pan sobie przypomina? To ja z Berlina. Byliśmy u pana kiedyś. Dobry?
Auf einem zentralen Platz in Legnica sitzen mitten am Tag einige Männer auf Bänken. Sie erzählen uns, dass auch sie immer wieder angesprochen werden.
Dobry. Gerade letzten Monat war wieder einer da. Wollte mir Geld geben, 400, 500 Zloty, und wollte mich mitnehmen. Wie soll ich euch das erklären? Und er wollte dann noch eine Unterschrift.
Tomek Z., der Strohmann, der uns im freien Oberkörper die Tür geöffnet hat, erklärt uns, wie er rekrutiert wurde.
Ich stand immer vor diesem Laden und hatte kein Geld zum Saufen. Also willst du Geld verdienen, dann steig ein. Auf, wir fahren nach Deutschland. Also bin ich gefahren. Was habe ich denn sonst zu tun? Ich arbeite nicht, habe kein Einkommen und trinken muss man. Das Leben ist zu kurz. Also bin ich mit.
Gut 80 Firmen werden in Deutschland von Strohleuten aus dem polnischen Legnica geführt. Zum Schein. Wir fahren nach Köln. Dort sitzt das Zollkriminalamt. Wir sind mit dem leitenden Ermittler der Abteilung für organisierte Kriminalität verabredet, Ralf Simon.
Über welche Dimension sprechen wir denn bei diesen Strohleuten aus Osteuropa, aus Südosteuropa?
Wir reden von mindestens mehreren tausend Strohmännern und Strohfirmen, die eingesetzt werden oder eingesetzt werden könnten, die zur Verfügung gestellt werden. Dafür gibt es einen Markt, wir wissen das.
Ralf Simon spricht von professionellen Dienstleistern, ganze Strukturen, die im Auftrag krimineller Banden aus Deutschland die Strohleute im Ausland rekrutieren.
Strohleute aus Osteuropa nach Deutschland zu bringen, das ist ja ein Aufwand. Warum betreiben die Hinterleute diesen Aufwand?
Der Einsatz von Strohleuten dient immer dazu, Sachen zu verschleiern. Also diese Verschleierungstaktik, um die tatsächlichen Gewinne, Geldflüsse zu verschleiern, das ist der Hauptgrund, um halt den Behörden es zumindest zu erschweren oder unmöglich zu machen, die Tatsachen zu erkennen.
Ein Top-Steuerfahnder in Baden-Württemberg sagt uns zu, mit uns über unsere Recherche zu sprechen. Er muss anonym bleiben, weil er in großen Verfahren ermittelt, auch gegen die organisierte Kriminalität. Mit Strohleuten aus Osteuropa hat er fast täglich zu tun. Wir haben seine Stimme digital unkenntlich gemacht.
Strohmann, Strohfrau, das Organisieren, das ist so einfach in Deutschland. Und das ist für uns ein ganz, ganz großes Problem. Wir sind eine Strafverfolgungsbehörde, nämlich Strohleute aus dem Ausland. Haben wir es natürlich um ein Vielfaches schwerer, diesen Strohleuten habhaft zu werden. Sie müssen sich das so vorstellen, die Leute werden hauptsächlich Bulgarien, Polen über die Grenze gebracht, gehen zum Notar, haben keinen Wohnsitz in Deutschland, keinen festen. Und dann gehen die wieder, das läuft innerhalb eines Tages ab, werden die ganzen Formalitäten geklärt und dann sind die wieder verschwunden im Ausland. Und da fängt schon das Problem der Verfolgungsbehörden an. Kein Wohnsitz im Inland, wir können nicht einfach über die Grenze fahren nach Polen und in Polen ermitteln.
Das System der Strohmann-Rekrutierung aus dem Ausland funktioniert seit Jahrzehnten. Die Machtlosigkeit der deutschen Ermittler ist den Kriminellen bekannt. Sie verwenden Strohleute zunehmend für komplexe Verbrechen. Bei unserer Auswertung von hunderten Notarverträgen, die die Strohleute aus Legnica abgeschlossen haben, fällt immer wieder ein Name auf. Mariusz A. Auch er kommt aus Legnica. Als Dolmetscher hat er die Strohleute in über 70 Fällen zu Notaren nach Deutschland begleitet. Ist er der Strohmann-Vermittler? In Legnica erfahren wir, Mariusz A. ist ein Krimineller. Er saß bereits in Haft. In den rund 70 Notarverträgen, die uns vorliegen, steht auch seine Adresse in Legnica. Es ist ein Wohnblock in Gelb- und Brauntönen, mit ein paar Hecken und kleineren Bäumen zwischen den Haustüren und gepflasterten Zugangswegen.
Guten Tag, ich möchte mit Mariusz sprechen.
Doch durch die Gegensprechanlage antwortet nur seine Mutter.
Er ist hier nur gemeldet, er lebt hier nicht.
Ihr Sohn sei schon länger nicht hier gewesen, sagt sie. Direkt gegenüber des gelbbraunen Wohnblocks sehen wir einen Friseursalon mit dem gleichen Nachnamen. Dort treffen wir seine Schwester an. Ihr Bruder sei viel in Deutschland unterwegs, sagt sie, vor allem in Hamburg. Seine Telefonnummer will sie uns nicht geben. Auch in Deutschland gehört dem mutmaßlichen Vermittler eine Firma. Die hat nach unseren Recherchen eine 500.000 Euro Steuerschulden. Wir versuchen, Mariusz A. per Mail zu kontaktieren und per Facebook. Sein Profil dort zeigt ihn am Meer, im T-Shirt mit großer Uhr und Sonnenbrille. Er reagiert nicht. Er ist einfach nicht zu greifen. Doch wer ihm begegnet sein muss, sind die Notare. Denn ohne Notare können in Deutschland keine Firmen verkauft und keine Geschäftsführer ausgetauscht werden. Was bei der Auswertung der Verträge auffällt, die zahlreichen Firmenverkäufe wurden im Wesentlichen von 4 Notaren beurkundet. Das heißt, diese 4 Notare haben die Ausweise der Strohleute aus Legnica kontrolliert, die Unterschriften überprüft, die Geschäftsfähigkeit der neuen Geschäftsführer eingeschätzt. Wir fragen Tomik Z. nach seinen Besuchen bei Notaren in Deutschland.
Scheiße, ich krieg das gar nicht mehr zusammen, wissen Sie. Ich habe ja gesoffen. Die ganze Zeit war ich nur besoffen.
Haben Sie viel getrunken?
Es war mir alles scheißegal. Hauptsache, irgendjemand gibt was aus, jemand spendiert eine Reise. Also gut, ich fahre. Verstehen Sie?
Wann müssten Notare einen Strohmann als solchen erkennen? Wie häufig muss ein angeblicher Übersetzer mit alkoholkranken Ausländern bei einem Notar erscheinen, bis dieser sagt, das beurkunde ich nicht? Ab wann macht er sich strafbar? Mit diesen Fragen sind auch die Strafverfolgungsbehörden bei ihrer Arbeit ständig konfrontiert. Doch ihnen sind oft die Hände gebunden. Notare haben eine besondere Stellung im deutschen Rechtssystem. Sie können den Ermittlern gegenüber die Auskunft verweigern. Einige von ihnen nutzen diese besondere Stellung für diese Geschäfte anscheinend aus. Das bestätigt uns auch Ralf Simon vom Zollkriminalamt in Köln.
Bei Notaren haben wir natürlich Rechtsexperten und die wissen ganz genau, wenn sie Teil einer Struktur werden, die kriminelle Handlungen durchführt, dass sie sich natürlich nach draußen so gut wie möglich schützen. Das heißt, sie kennen die rechtlichen Möglichkeiten, die wissen, wie die Ermittlungsbehörden arbeiten, die wissen, wo die Ermittlungsbehörden eben nicht arbeiten dürfen.
Steuern hinterziehen und Steuergeld stehlen. Meist im zweistelligen Milliardenbereich. Vorzugsweise mit Luxusartikeln, zum Beispiel teure Uhren oder Autos. Das ist eine zentrale Einnahmequelle der organisierten Kriminalität in Deutschland. Die Ermittler kommen kaum hinterher.
Ob Verbrauchsteuerkriminalität, ob jetzt Biersteuer, Energiesteuer oder Tabaksteuer oder andere, das sind natürlich Sachen wie der eigentliche Schmuggel von hochsteuerbaren Waren. Das kann Waffenhandel sein, das kann bei den Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung, Sozialbetrug sein.
Bei all diesen Sachen, die Sie gerade genannt haben, spielen Strohleute eine wichtige Rolle.
Auf jeden Fall, je größer die Struktur ist, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Strohleute oder Strohfirmen, Scheinfirmen eine Rolle spielen.
September 2023. Am Berliner Landgericht sitzen 8 Personen auf der Anklagebank. Zwielichtige Geschäftsleute, Vermittler, ein Notar. Sie werden von Staranwälten vertreten. Es handelt sich um einen gigantischen Steuerbetrug unter Ausnutzung von Strohleuten. Der Schaden 50 Millionen Euro. Die mutmaßlichen Drahtzieher des Betrugssystems, ein Grieche, ein Kroate und ein Pole, sitzen seit Monaten in Untersuchungshaft. Mithilfe eines umfangreichen Firmennetzwerks haben die Hauptangeklagten die immer selben Luxusautos im Kreis gehandelt. Über 3 EU-Länder hinweg, Polen, Deutschland und Tschechien, und haben sich von deutschen Finanzämtern Millionensummen an Umsatzsteuer auszahlen lassen. Wir gehen die Anklageschrift zu dem Fall durch.
Guck mal hier, im Juli über 1 Million ausgezahlt. Einen Monat später 672.000 ausgezahlt. Wahnsinn, ne? Ein paar Tage später noch 1 Million.
Monat für Monat.
Und so weiter. Hier, November 2020 fast 1 Million.
Diese Steuer hätte eines der Scheinunternehmen in der von den Kriminellen konstruierten Firmenkette an sein Finanzamt zahlen müssen. Hat es aber nie. Ein raffiniertes Steuerbetrugssystem. Im Berliner Büro der Europäischen Staatsanwaltschaft wurden die Ermittlungen zu dem Fall geführt. Die Europäische Staatsanwaltschaft gibt es erst seit 2021 in 22 Ländern. Gegründet, um schwere grenzüberschreitende Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen. 3 Staatsanwälte ermitteln von Berlin aus. Annegret Ritter-Victor ist eine von ihnen. Sie hat den großen Steuerbetrug in Berlin als Klägerin vor Gericht gebracht. Wir sprechen in ihrem Büro mit ihr.
Über die Berufsjahre hinweg ist in meiner Erfahrung das Phänomen ganz offensichtlich, dass organisierte Täterstrukturen immer mehr den Bereich der Wirtschaftskriminalität für sich entdecken, dass das Thema Umsatzsteuerhinterziehung auch in klassische OK-Felder mittlerweile hineinwuchert, kann man sagen.
Was braucht man denn alles, um eben so ein komplexes kriminelles Netzwerk aufzubauen?
Man braucht zunächst einmal ein gewisses Verständnis des Steuersystems. Also ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist es auch zu wissen, wie Finanzämter funktionieren, welche Steuererklärung sollte man wie abgeben, dass das Entdeckungsrisiko geringer ist. Also das sind Tätergruppen, die brauchen auch Dienstleister, zum Beispiel Personen, die ihnen Strohgeschäftsführer vermitteln. Wir in Berlin stellen fest, dass diese hauptsächlich aus osteuropäischen Ländern oder aus dem Baltikum kommen.
Einer der Strohmänner, gegen die Annegret Ritter-Victor und ihre Kollegen von der Europäischen Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich ermitteln, war Leszek G. aus Stettin. Ein ärmlicher Mann, der sein Geld damit verdient, Sachen, die er auf der Straße aufsammelt, weiterzuverkaufen. Irgendwie, so erzählt er es später dem Untersuchungsrichter, verliert er seinen Personalausweis. Der gelangt nun nach Deutschland. Mit ihm wird ein Konto eröffnet. Und Leszek G. wird zum Geschäftsführer gemacht, einer zentralen Firma des Betrugssystems. Auf dem Papier verantwortet er Umsätze von 59 Millionen Euro. Nach dem Auffliegen des Betrugs wird Leszek in Stettin in Untersuchungshaft genommen und nach Berlin gebracht. Er spricht kein Deutsch und versteht gar nicht, was mit ihm geschieht. Als ihn nach knapp 4 Wochen ein Untersuchungsrichter vernimmt, stellt er seine Unschuld fest und entlässt Leszek in seine Heimat. Der Notar, der die Verträge von Leszek G. und den anderen Strohleuten beglaubigt hat, sitzt in Berlin auch auf der Anklagebank. Er wird zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Ein seltener Erfolg der Justiz. 50 bis 60 Milliarden Euro Schaden. So Schätzungen der Staatsanwälte sollen jährlich durch die Umsatzsteuerdelikte in der EU entstehen. Gestohlenes Geld, das dann den öffentlichen Haushalten fehlt.
Wir haben ja schon mal die Strukturen beleuchtet, die Komplexität der Strukturen. Notare haben Sie genannt,
die benötigt werden, um solche Systeme aufzubauen. Die Frage, die sich stellt bei dieser Komplexität, wer steckt dahinter? Wer organisiert das?
Das ist eine Frage, die uns auch natürlich bewegt und beschäftigt. Und in komplexeren Verfahren sieht man, dass es durchaus verschiedene Ethnien sind, die zusammenwirken, dass es Gruppierungen sind. Das wissen wir von den italienischen Kollegen oder auch von den bayerischen Kollegen, die Bezüge zur Mafia in Italien haben, die Bezüge zu kriminellen Strukturen in Osteuropa haben. Also da ist vieles denkbar.
Ein Organisator dieses Betrugssystems ist Martin K. Wir sehen ihn auch vor Gericht in Berlin. Bis zu seiner Verhaftung lebt er ein Luxusleben am Rand von Monaco. Zusammen mit seiner Freundin residiert er gelegentlich in einer Villa, die man über das Internet mieten kann. Eine sonnige Fassade, Balkone, der Schatten von Palmen. Derzeit kosten dort 10 Übernachtungen knapp 50.000 Euro. Wir entdecken den Instagram- und TikTok-Kanal von dieser Freundin. Yachten, Ferraris, Sonnenuntergänge mit Martin K. Martin K. wurde inzwischen zu 10 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nach unseren Recherchen könnten hinter ihm noch weitere Personen stehen. Doch bei solchen komplexen Wirtschaftsverbrechen kommen Ermittler nur selten an die tatsächlichen Drahtzieher. Deren Spuren sollen nach Dubai, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Großbritannien führen. Auch Martin K. hatte ein Konto in den Vereinigten Arabischen Emiraten und eine Firma in Dubai. Seine Aufenthalte dort, wieder von seiner Freundin auf Instagram dokumentiert. Vor der Skyline der Stadt tänzelt sie mit wehenden Haaren über das Deck einer Yacht, auf weißen Sitzkissen. Im Sonnenuntergang schwenkt die Kamera vom Deck der Yacht über das Wasser zu den Wolkenkratzern. Während Martin K. auf seiner Yacht saß, zählte Adam S. aus Legnica auf einer Parkbank sein Kleingeld zusammen. Legnica ist nur einer von vielen osteuropäischen Orten, aus denen Kriminelle tausende Strohleute rekrutieren. In ihrem Namen werden weiterhin Milliarden Euro an Steuergeldern gestohlen.
Diese Recherche stammt von Jan Wiese und Adrian Batocha. Für die Doku umgesetzt haben die Geschichte Jan Vollmer und Roman Ruthardt, der auch Regie geführt hat. Redakteurin ist Gabriela Hermer. Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp für euch, und zwar Kunstverbrechen True Crime meets Kultur. In diesem Podcast geht es um spannende, echte Kriminalfälle aus dem Bereich der Kunst und Kultur, ohne Mord, Totschlag und Blutvergießen, dafür aber mit viel faszinierender Kunst. Die aktuelle dritte Staffel ist ganz besonders, denn die Hosts von Kunstverbrechen ermitteln dieses Mal selbst und nehmen euch mit auf eine aufregende Suche nach einem gestohlenen, sehr wertvollen Gemälde. Es ist ein Cold Case, der jetzt möglicherweise wieder heiß werden könnte. Alle Folgen von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur, hört ihr in der ARD Audiothek. Wir verlinken euch den Podcast nochmal bei uns in den Shownotes. Und eine nächste Folge von Deep Doku gibt es wieder Mittwoch in 2 Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.